Die Evangelische Allianz hat mit vielen Christen zusammen, vielen Gemeinden zusammen, ein Fasten ausgerufen, ein Beten und Fasten, und es gibt dort diese Broschüre. Es liegt die auch hinten aus. Die Broschüre, das ist das vorne, das Deckblatt. Zu 40 Tagen Fasten und Gebet wird aufgerufen. Es steht dort für persönliche Heiligung, Erneuerung und Veränderung. Und ich glaube, das ist immer wieder eine Situation, die wir nötig haben. Wir haben immer wieder nötig, dass wir uns verändern lassen, dass wir Gottes Wort in uns wirken lassen und dass wir Gott ähnlicher werden, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden und in seine Fußtapfen gehen können. In dieser Broschüre sind 40 Tage aufgeführt, und für jeden Tag gibt es einen Vers und einen ganz kleinen Input, und dann kann man ins Gebet gehen. Also es soll ins Gebet führen, es soll in die Veränderung führen und das Leben mit Gott führen. Das Unterthema ist Angst und Glaube. Und es ist nicht von ungefähr, dass genau dieses Thema jetzt in dieser Zeit so gewählt ist, Angst und Glaube. Wir haben eine Krise noch nicht ganz überwunden und es steht die nächste Krise an. Und wir merken, die Welt, die zerbröckelt, viele Ideen, viele gut funktionierende Systeme, so hatte man gemeint, die fangen an zu bröckeln, und es kommen Krisen, und vielleicht gucken wir jetzt schon sehnsüchtig. Gestern sagte unser Nachbar, wie schön war es doch vor 2019. Und vielleicht kommt jetzt immer der Satz, wie schön war es doch früher, wie einfach war es doch früher. Wird es jemals wieder so sein wie früher? Ich weiß es nicht. Diese Tage hörte ich im deutschen Radio, wie man junge Studenten interviewt hat. Studenten, die im Leben stehen, die eigentlich gut versorgt sind, denen es eigentlich von außen nichts fehlt, aber diese Studenten sagen, wir haben Angst. Wir merken jetzt, wie unsicher alles ist. Und wir sind vielleicht jetzt die erste Generation, wo es nicht mehr darum geht, Wohlstand, alles besser, alles mehr, sondern wo es jetzt vielleicht zurückgeht. Dieser ganze Wohlstandsgedanke, dass der vielleicht seinen Höhepunkt erreicht hat und wir müssen jetzt anfangen, weniger, es wird alles teurer, wir können uns nichts leisten. Und die Studenten, die sagen, wir haben Angst. Manche werfen das Thema Dritter Weltkrieg auf, steht ja bevor. Manche sagen, steht uns ein Atomkrieg bevor. Diese Themen werden aufgeworfen. Ich glaube, bei uns allen kommt dann irgendwie so ein mulmiges Gefühl. Jesus weiß, dass wir Angst haben. Jesus weiß, dass wir Angst haben, und er sagt auch, in der Welt habt ihr Angst. Und ich habe jetzt versucht, auch einiges zu übersetzen. Tut in Ruskam napisana. Ich werde zwischendurch versuchen, ein bisschen hin und her zu switchen. Тут написано Иоанна 16:33. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus redet das nicht schön und sagt, ach, so schlimm ist es doch nicht. Ihr seht doch alles viel zu negativ. Ich habe doch die Welt geschaffen immerhin. Und so schlimm kann es doch gar nicht sein. Nein, Jesus sagt, ich weiß, ihr habt Angst in der Welt. Jesus selber hat diese Angst auch durchgemacht. Jesus selber hat gekämpft im Garten Gethsemane und er hat Angst gehabt. Man kann sich das nicht vorstellen. Der die Welt geschaffen hat, der alles gemacht hat, zittert und hat Angst. Jesus weiß, wie wir uns fühlen. Und ich denke, an dieser Stelle kann man schon sagen, die Angst wird immer in dieser Welt bleiben. Solange diese Welt existiert, so wie wir sie jetzt kennen, wird die Angst bleiben. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen akzeptieren, diese Angst wird bleiben. Wir können sie nicht aus der Welt schaffen. Das funktioniert nicht. Es gibt aber ein Aber. Aber Jesus sagt, aber seid getrost. Jesus ist stärker als das Böseste in dieser Welt. Wir müssen nicht wie ein Kaninchen, das vor der Schlange sitzt und handlungsunfähig ist, sitzen und Angst haben und nichts mehr tun können. Oder wie, wie so ein Reh, das auf der Fahrbahn steht und man leuchtet es an, man kommt mit hoher Geschwindigkeit mit dem Auto und dieses Reh, das kann sich nicht bewegen, das kann nicht aus der Gefahrenzone fliehen. Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Es ist eher so, dass wie wenn man in einen Zoo geht und man steht vor einem Löwenkäfig oder vor einem Tigerkäfig. Und vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass der Löwe und der Tiger, dass sie brüllen und fauchen. Und man bekommt Respekt. Und ich glaube, man kriegt dann vielleicht auch schon ein bisschen Angst. Und man denkt sich, wenn jetzt das Gitter oder das Glas nicht hält, aber glücklicherweise ist dort eine Barriere. Und ich glaube, so dürfen wir als Kinder Gottes uns auch fühlen. Wir kriegen schon Respekt, wir kriegen schon Angst. Aber da ist eine Barriere, da ist Jesus, der diese Welt überwunden hat, der dazwischen steht. Dass diese Angst uns nicht lähmt, dass diese Angst uns nicht tief macht, dass diese Angst uns nicht einfach handlungsunfähig macht. Wir wissen, dass uns vieles Schlimme und Böse in dieser Welt widerfahren kann. Aber wir wissen auch, dass unserer Seele kein Herrscher dieser Welt etwas anhaben kann. Unserem Körper kann man Leid zufügen, aber unserer Seele kann kein Herrscher dieser Welt etwas antun. Und das passt auch gut dazu, dass wir heute den Philipperbrief anfangen. Ich habe gedacht, dass wir mal in einen Brief von Paulus schauen, was Paulus schreibt. In kurzen, groben Schritten gehen wir durch den Philipperbrief. Und dieser Brief, der passt auch sehr gut zu diesem Thema. Ich habe überschrieben, außen Angst und Gefangenschaft, innen Freude und Freiheit. Снаружи страх и плен. Это послание филиппийцам. Снаружи страх и плен. Внутри радость и свобода. Это надпись, над этой я написал. Also, als Paulus diesen Brief schreibt, sitzt er im Gefängnis, sitzt er in Ketten, außen gefangen. Wir treffen Paulus aber nicht als einen depressiven, mutlosen Schreiber, der dort sitzt und sagt, das ist alles so schlimm, es ist alles furchtbar und ich sitze jetzt hier in Gefängnis, in Ketten. Trotzdem, gerade im Philipperbrief schreibt Paulus viel über Freude. Ermutigt Paulus die anderen Menschen, freut euch. Paulus ist in keiner beneidenswerten Situation. Er lässt auch mit seinen Begleitern immer wieder durchscheinen, dass er Angst hat. Paulus sagt an einigen Stellen, wir hatten Angst, wir haben sogar am Leben verzagt. Paulus stellt sich nicht als einen Christen hin, der sagt, die Angst kann mir nichts, ich bin mit Gott unterwegs. Das ist kein reelles Christendasein, glaube ich, wenn wir sagen, uns kann die Angst nichts. Doch, wir haben auch Angst. Wir als Christen haben auch manchmal Angst und manchmal gewaltige Angst. Wie gehen wir damit um? Paulus zeichnet hier auch ein sehr realistisches Bild. Er sagt, wir hatten Angst, aber, es gibt ein Aber. Und da ist es wichtig, wohin richten wir den Blick? Richten wir den Blick auf das Bedrohliche oder sind wir bereit, den Blick davon abzuwenden? Und wenn man dem Kaninchen sagen würde, schau doch nicht auf die Schlange, lauf doch weg. Dieses Kaninchen sitzt dort und blickt nur auf die Schlange. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, so eine Tierdokumentation. Wenn man dem Kaninchen sagen würde, guck doch weg, du bist doch so schnell, du kannst dich zur Seite retten. Und ich glaube, das ist das, was Paulus auch hier in seinem Philipperbrief macht, dass er sagt, lasst uns doch jetzt auf Jesus schauen. Und nicht uns von dieser Angst gefangen halten. Paulus schreibt im Philipperbrief, nicht als ein Depressiver, als ein Mutloser. Er spricht viel über Freude, aber nicht in einer Art und Weise, dass er die Realität nicht wahrnimmt, dass er sagt, ja, die Ketten, die gibt es nicht. Sondern doch, er sagt, ich sitze als Gefangener, aber innerlich bin ich frei. Innerlich kann mich keiner gefangen nehmen. Und ausgerechnet Friedrich Nietzsche sagt, frei ist, wer in Ketten tanzen kann. Свободный тот, я не знаю, на русском правильно или нет, написал, свободный тот, кто в цепях танцевать может. Und das sagt ein Nietzsche, der Gott nicht akzeptiert, der Gott geleugnet hat, aber vom Kern her ist das ein Satz, der eigentlich hier gut trifft auf Paulus. Paulus ist in Ketten und man hat das Gefühl, er könnte fast tanzen, weil er viel über Freude schreibt, weil er viel auch die Christen ermutigt. Paulus sitzt als Gefangener und schreibt an die Christen in Philippi. Wie kommt er dazu? Es ist eine ganz interessante Situation. Auf der zweiten Missionsreise reist Paulus dort oben durch die heutige Türkei und Paulus beabsichtigt eigentlich in den Osten zu gehen, Richtung Asien. Und er würde gern den asiatischen Raum, also die ganz heutige Türkei, missionieren. Und dann lesen wir, dass Gott ihn das verwehrt. Gott sagt, nein, geh nicht nach Asien, sondern geh hinüber nach Europa. Man könnte sich jetzt hier die Frage stellen, wie würde die Welt heute aussehen, wenn Paulus Richtung Asien gehen würde? Ich weiß es nicht. Paulus geht nach Europa und das ist das erste Mal, dass das Evangelium europäisches, also heutiges europäisches Festland berührt. Und dann kommt Paulus dort oben nach Philippi. Das ist die erste Begegnung, die Paulus mit den Christen in Philippi macht. Und wir lesen dort, dass als erstes eine Frau zum Glauben kommt. Also die erste europäische Christin ist eine Frau, Lydia. Sie kommt zum Glauben, als Paulus hinuntergeht zum Fluss, wo Frauen am Fluss sich also mit Textil befassen. Lydia war eine Purpurhändlerin. Paulus spricht sie an und Lydia ist bereit, Jesus aufzunehmen. Und das ist die erste Christin in Europa. Dann begegnet Paulus einer weiteren Frau, die genau das Gegenteil ist, könnte man sagen, die einen Wahrsagegeist hat. Und Paulus befreit diese Frau vom Wahrsagegeist und dann sehen wir, dass dort ein Skandal aufkommt, ein Aufruhr und Paulus und Silas werden ins Gefängnis gesteckt. Und jetzt sitzt Paulus im Gefängnis in Philippi. Um Mitternacht singen sie und Paulus und Silas nehmen ein Erdbeben wahr, die Türen gehen auf, keiner flieht und der Gefängniswärter kommt auch zum Glauben, weil er merkt, diese Männer, die haben irgendetwas. Die können im Gefängnis, wenn man im Stock sitzt, also die Füße fest und die Hände fest, können die noch singen. Wie kann man im Gefängnis singen? Währenddem man auch auf so ungerechte Art und Weise festgenommen wurde, gefangen genommen wurde. Ich weiß nicht, ob es denen so leicht von den Lippen ging, Paulus und Silas, aber immerhin, sie haben gesungen, sie haben Gott gelobt. Paulus ist den Christen in Philippi sehr dankbar und er ist sehr freudig. Und er sagt es denen auch und er sagt, ich danke euch, ich danke Gott, dass ihr mir geholfen habt. Und dann kommt es zu dem zentralen Vers in Kapitel 1, Philipper 1, 21, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Das ist der zentrale Punkt, wo Paulus sagt, wenn ich an Philippi denke, wo ich dort im Gefängnis saß, und jetzt sitzt Paulus wieder in Ketten, dann macht man ja so einen Schlussstrich, ein Resümee. Was habe ich davon? Warum sitze ich im Gefängnis? Warum bin ich gefangen? Und ich glaube, dass Paulus sehr, sehr oft darüber nachgedacht hat. Lohnt es sich? Lohnt es sich wirklich als Gefangener? Paulus ist ja nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Er hat ja nicht was gestohlen. Er hat ja keinen umgebracht. Paulus sitzt im Gefängnis, weil er an Jesus Christus glaubt. Nur deswegen. Und nachdem Paulus, so stelle ich mir das vor, immer und immer wieder darüber nachgedacht hat, warum sitze ich hier, kommt er zu dem Punkt, Christus ist mein Leben. Egal, was mir passiert, auch wenn ich außen gefangen bin, auch wenn ich von außen her gesehen in einer schlechten Situation und Position bin, aber Jesus ist mein Gewinn. Und sollte ich auch sterben, dann ist das jetzt nichts Dramatisches, dann ist das etwas, worauf ich mich sogar freue. Und im gleichen Kapitel sagt Paulus, ich würde gerne schon sterben, ich würde gerne schon bei Jesus sein. Paulus war nicht suizidgefährdet, aber er sagt, ich würde gerne bei Jesus sein. Und ich glaube, diesen Wunsch, wenn man Jesus wirklich liebt und bei Jesus ist, vielleicht kommt der Wunsch dann manchmal, dass man sagt, wäre doch schon alles zu Ende. Wären wir doch schon bei Jesus. Wäre es doch schon so weit. Noch sind wir hier auf dieser Erde und sind umgeben von Krisen, von Konflikten und von dramatischen Ereignissen. Ich glaube, das ist auch die Aussage, die Paulus innerlich zum Tanzen gebracht hat. Christus ist mein Leben. Und ich könnte tanzen vor Freude, hier in Ketten, hier im Gefängnis. Diese Aussage, die zeigt, dass Paulus innerlich ein freier Mann ist. Und auch wenn wir außen gefangen gesetzt werden können, wenn wir ins Gefängnis vielleicht kommen, wir haben hier die Freiheit, wir können es frei hier offen versammeln, aber die Verfolgung nimmt dennoch zu weltweit. Auch wenn wir im Gefängnis sind und festgesetzt werden, dürfen wir uns freuen, dass Jesus unser Leben ist. Jesus war sein Lebensinhalt. Und wenn Jesus der Lebensinhalt ist, dann können keine Fesseln und kein Gefängnis daran was ändern. Jesus ist unser Lebensinhalt. Lasst uns auf Jesus schauen. Lasst uns nicht auf die Angst schauen. Lasst uns nicht darauf schauen, was es noch an schlimmen Dingen gibt. Und ich glaube manchmal, die Nachrichten, die tun ihr Gutes. Aber wenn man jetzt nur noch dieses Negative konsumiert, vielleicht sind wir dann manchmal ähnlich wie so ein Kaninchen, das nur noch auf diese schlimmen, schlimmen Ereignisse schaut. Natürlich ist es gut, dass man informiert ist und man kann auch dafür beten. Vielleicht ist auch manchmal besser, ich weiß es nicht, weniger dieser Nachrichten zu schauen. In gewisser Weise. Aber ich denke, ihr wisst, was ich damit zum Ausdruck bringen will. Lasst uns auf Jesus Christus schauen, lasst uns auch beten, dass wir in dieser Situation nicht mutlos werden, sondern dass wir freudig werden, dass wir wirklich tanzen können innerlich. Amen.